Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Zehntausende Jugendliche beenden ihre Schulzeit, ohne dass sie einen Hauptschulabschluss erreicht haben. Über Gründe und Lösungsansätze sprechen wir hier gleich in Campus und Karriere mit Regina Brinkmann am Mikrofon. Hallo. Fast 48.000 junge Menschen haben ohne Abschluss die Schule verlassen. Das ist eine Zahl aus dem Jahr 2021 und es könnte auch eine aus dem Jahr davor sein, denn das ist das Dramatische an dieser Zahl. Seit über 10 Jahren sinkt sie nicht. Das zeigt eine aktuelle Studie der Bertelsmann Stiftung. Über die Ergebnisse habe ich mit Dirk Zorn gesprochen, Bildungsexperte der Stiftung, und ich wollte zunächst von ihm wissen, warum so viele junge Menschen seit Jahren durchs Raster fallen.
Da fängt das Problem schon an, Frau Brinkmann, hinter dieser Bildungskrise, also zu viele Menschen, die ohne Abschluss die Schule verlassen, steckt auch eine Datenkrise. Das heißt, wir wissen gar nicht wirklich, was im Einzelnen dahinter steckt, weil uns gute Bildungsverlaufsdaten fehlen, mit denen wir etwa die Wirkung politischer Interventionen oder auch die veränderte Zusammensetzung der Schülerschaft nachzeichnen könnten. Klar ist in jedem Fall, die Schulen haben sich verändert, die Klassenzimmer sind vielfältiger als noch vor 10 Jahren. Vor diesem Hintergrund, auch vor dem Hintergrund der steigenden Krise, weil wir zu wenig Lehrkräfte haben, ist das eigentlich schon ein Erfolg, dass die Quote nur stagniert und nicht wieder steigt.
Heißt das auch, dass die Maßnahmen, die so in den letzten 10 Jahren getroffen wurden, gar nicht evaluiert werden können, weil man einfach zu wenig Daten hat?
Das ist richtig. Wir können nicht evidenzbasiert evaluieren und können nicht, das wird ja oft beschworen im Wettbewerbsföderalismus, voneinander lernen, weil wir gar nicht auseinandergedröselt bekommen, was ist eigentlich wie kausal wirksam und was nicht. 2003 haben die Kultusminister in der Kultusministerkonferenz bereits vereinbart, ein Bildungsverlaufsregister, einen sogenannten Schülerkerndatensatz schaffen zu wollen. Jetzt haben wir das Jahr 2023 und dieser Kerndatensatz lässt immer noch auf sich warten. Das wäre eine ganz zentrale Voraussetzung, um evidenzbasierter steuern zu können und um auch wirklich sagen zu können, was wirkt und was wirkt nicht.
Gleichwohl schreiben Sie aber auch in Ihrer Auswertung, dass es durchaus auch positive Tendenzen in einigen Bundesländern gibt. Was machen die anders?
Auch das wissen wir nicht, oder das müsste man dann die Expertinnen und Experten fragen, die dort in den Ländern das genauer im Blick haben. Wir können das aus dieser bundesweiten Helikopterperspektive nicht im Einzelnen nachvollziehen. Klar ist in jedem Fall, es gibt offenbar Länder, denen es gelingt, schon früh zu verhindern, dass zu viele Kinder durchs Raster fallen. Die sind besser darin, das wissen wir ja auch etwa aus den IQB-Ländervergleichen, schon bei den Grundschulkindern, sicherzustellen, dass die meisten Kinder die Mindeststandards oder sogar die Regelstandards erreichen, beim Lesen, Zuhören, Rechnen und so weiter. Das ist von zentraler Bedeutung und wird in Zukunft noch wichtiger werden, wenn wir verhindern wollen, dass zu viele Kinder später keinen Schulabschluss schaffen und damit immer schwierigere Aussichten auf dem Arbeitsmarkt haben.
Wir können uns natürlich auch mal die Länder im Einzelnen anschauen. Wenn ich in Bremen zur Schule gehe, habe ich ein deutlich höheres Risiko, ohne Schulabschluss die Schule zu verlassen. Nämlich 10% ist da die Zahl und nur halb so viele sind es in Bayern.
Genau, da fängt schon wieder das Problem an, dass wir Äpfel mit Birnen vergleichen und wir nicht wissen, wie viel hat davon damit zu tun, dass wir in Bremen deutlich mehr Kinder haben, die in Armut aufwachsen, dass dort möglicherweise mehr Kinder über einen Migrationshintergrund verfügen und eine andere Familiensprache zu Hause sprechen als Deutsch. Also diese Vergleiche helfen niemandem wirklich weiter, vor allem dann nicht, wenn man in politischer Verantwortung steht und Maßnahmen treffen muss. Wir müssen auf jeden Fall diese Datenkrise lösen, und das fängt im Klassenzimmer an. Wir brauchen definitiv eine bessere Digitaldiagnostik, die möglich macht, dass wir jedes Kind genau in den Blick nehmen, dass Lehrkräfte im Verlauf eines Schuljahres genau sehen, wo sind Lernrückstände, wo sind Kinder, die meine besondere Aufmerksamkeit brauchen, die von direkter Instruktion profitieren und wo man mit besonderen Fördermaßnahmen sicherstellt, dass auch diese Kinder die Basiskompetenzen erwerben, die dann eben im späteren Bildungsverlauf immer grundlegend sind.
Zum einen finde ich es ja sehr nachvollziehbar, dass Sie da gerne mehr Daten haben möchten. Und Sie sagen halt auch, dass es diese individuelle Diagnostik in den Schulen braucht und dann auch wiederum die individuelle Förderung. Jetzt wissen wir natürlich alle, dass wir ein ziemlich heftiges Lehrkräfteproblem haben. Wie soll es dann da weitergehen an der Stelle?
Das ist tatsächlich die Schere, die wir gerade haben und eine Situation, wie wir sie lange nicht mehr erlebt haben, dass wir sehen, bundesweit in allen Bundesländern sinken die Kompetenzstände bei den Viertklässlerinnen und Viertklässlern schon. Das sind ja dann die Schulabgänger ohne Abschluss in 6 Jahren. Und gleichzeitig kämpfen wir mit einem erheblichen Lehrkräftemangel, gerade auch in den Grundschulen. Und kurzfristige Maßnahmen sind hier eigentlich nicht wirklich in Sicht. Ja, das heißt, wir müssen wirklich alle Register ziehen, um dafür zu sorgen, dass wir qualifizierte Lehrkräfte an die Grundschulen bekommen. Da gibt es nicht die eine Silver Bullet, die das Problem löst, sondern umfassende Maßnahmenpakete sind hier nötig. Und zum Beispiel auch Dinge wie sicherzustellen, dass Quereinsteigende, die in Grundschulen zum Einsatz kommen, nicht schon in den Eingangsklassen unterrichten, also in der ersten und zweiten Jahrgangsstufe, da wo wirklich die Grundlagen der Kompetenzen in Mathematik und im Lesen vermittelt werden. Hier braucht es wirklich hervorragend ausgebildete Lehrkräfte. Hier sollte man dann eher schauen, ob man nicht Gymnasiallehrkräfte so weiterqualifiziert, wie das in einigen Bundesländern ja bereits geschieht, dass die dort unterrichten können.
Warum der Anteil der Jugendlichen ohne Schulabschluss seit 10 Jahren auf einem hohen Niveau ist, darüber habe ich mit Dirk Zorn von der Bertelsmann Stiftung gesprochen. Vielen Dank, Herr Zorn.
Ich danke Ihnen.
Eben haben wir ja schon im Interview gehört, wie wichtig es ist, Kinder möglichst im Grundschulalter bereits zu fördern, damit sie nicht schon dort den Anschluss verlieren und am Ende die Schule nur mit Ach und Krach oder vielleicht gar nicht schaffen. Viele Kinder entwickeln aber nicht erst Defizite in der Schule, sondern bringen sie schon mit und haben damit besonders schlechte Ausgangsbedingungen. So wurden bei 13.000 Vorschulkindern in Sachsen-Anhalt sprachliche Defizite festgestellt. Wie diese Entwicklung zu erklären ist und welche konstruktive, aber auch problematische Rolle Smartphones und Tablets dabei haben, hat Niklas Ottersbach für uns recherchiert.
Franziska Kreuzer berät den Kita-Eigenbetrieb der Stadt Halle in Sachen Sprachbildung. Die Sprechwissenschaftlerin ist nicht überrascht über den gestiegenen Förderbedarf bei Kindern. Artikulationsschwierigkeiten seien dabei weniger gravierend, das lasse sich therapeutisch schnell beheben. Ein größeres Problem, wenn Kinder sich auch mit 6 Jahren grammatikalisch nur schwer ausdrücken können, so Franziska Kreuzer.
Da denke ich einfach schon daran, dass es ja wichtig ist, dass Kinder sich ausdrücken können, dass sie sagen können, was sie wollen, was sie nicht wollen und dass sie auch teilhaben können an den ganzen Gremien, die es gibt in der Schule, dass sie auch eine demokratische Teilhabe haben.
Die Allgegenwart von Smartphones und Tablets in den Elternhäusern, auch das behindere die Sprachbildung. So wie Eltern, die in stressigen Situationen das Handy zücken.
Es fehlt der Blickkontakt, der so wichtig ist für die Artikulation. Es fehlt einfach die Menge an Gespräch, ja, die dann wichtig ist, um grammatische Strukturen auszubilden, um zu begründen, Haupt- und Nebensätze. Und was noch ein wichtiger Punkt ist, wir Erwachsenen nutzen das Telefon auch oft um stressigen oder das Handy, ja, das Smartphone, um stressigen Situationen zu entgehen. Das heißt, wenn die Kinder viel Stress machen, greift man zum Telefon, checkt erstmal, was abgeht und atmet so ein bisschen durch. Für die Kinder ist das ein Riesenproblem, weil die uns brauchen.
Die ungeteilte Aufmerksamkeit sei wichtig für die emotionale, aber auch die sprachliche Entwicklung. Dennoch lasse sich die Präsenz der digitalen Endgeräte nicht ignorieren. Deswegen ist es wichtig, einen guten Umgang damit zu lernen. Für ein Modellprojekt in Halle werden 16 Kitas mit Tablets ausgestattet. Sprechwissenschaftlerin Kreuzer gehört zu einer Arbeitsgruppe aus Sprachberatern, Datenschützern und Pädagogen, die das Projekt begleiten, sowohl technisch als auch didaktisch. Franziska Kreuzer sagt, das Tablet soll vor allem als Werkzeug benutzt werden.
Da gibt es zum Beispiel die Chatterpix-App, genau mit der zieht man los, macht ein Foto, zum Beispiel von einer Birke, dann kann man der Birke so einen kleinen Mund geben und am Ende müssen die Kinder oder können die Kinder noch einsprechen, was die Birke sagt. Ich kann mit Fotos arbeiten, ich kann mich, also in gewisser Weise, das ist das Spannende daran, eben auch nochmal neu ausdrücken.
Geplant ist auch ein Tablet-Führerschein für Kitas in Halle, wobei die Nutzung für die 3- bis 5-Jährigen gedacht ist. Der Krippenbereich wird ausgespart. Es wirkt etwas paradox. Da wird in Halles Kitas mit Tablets gearbeitet und in Magdeburg verweist auf Anfrage das für Kindertagesstätten zuständige Sozialministerium auf die Kampagne »Heute schon mit Ihrem Kind gesprochen«. Eine Plakataktion, die für eine familiäre Medienpause wirbt. Ein Widerspruch? Sprechwissenschaftlerin Kreuzer sagt, gezielte digitale Pausen seien wichtig, aber die digitalen Endgeräte seien nun mal da und lassen sich auch aus dem Familienalltag nicht mehr wegdenken.
Es gehört halt zum Alltag dazu, wir werden es nicht wegzaubern und es gibt keinen Schritt mehr zurück, weg von den digitalen Geräten. Und ich glaube schon, dass es Eltern auch gestattet sein muss, man kennt das ja auch persönlich, wenn wirklich noch ein Anruf reinkommt, dass man eben auch ans Telefon geht. Aber genauso, und das ist, glaube ich, ja auch immer, oder das ist auch immer mit ja ein Auftrag von Kita als Bildungseinrichtung, ist auch da sozusagen auch Familien mit weiterzubilden.
Denn in puncto Mediennutzung für Kinder gäbe es für Eltern viel zu lernen. Wie viel Bildschirmzeit ist in Ordnung? Welche Apps können die Kinder benutzen? Dafür brauche es geschulte Erzieherinnen, so Franziska Kreuzer, die die Smartphones und Tablets in ihren Alltag integrieren. Und das bedeutet auch, sie im Kita-Alltag zu nutzen und gezielt wegzulegen.
Über die sprachlichen Defizite bei Vorschulkindern in Sachsen-Anhalt und den sinnvollen oder weniger sinnvollen Einsatz von digitalen Medien hat unser Landeskorrespondent Niklas Ottersbach berichtet.
Campus und Karriere. International.
Homeschooling ist in den USA so beliebt wie nie zuvor. Das belegen aktuelle Zahlen. Demnach lernen über 3 Millionen amerikanische Kinder inzwischen zu Hause. 70% der so unterrichteten Kinder machen sogar am Ende einen besseren akademischen Abschluss als jene, die eine öffentliche Schule besucht haben. Trotzdem sind renommierte Bildungsforschende besorgt über die Zunahme beim Homeschooling. Heike Braun hat sich bei Gegnern und Befürwortern umgehört.
Tabia Taylor aus Ohio schult ihre 9-jährige Tochter gewissenhaft nach einem Lehrplan, den sie aus dem Internet herunterlädt.
This is our lesson plan for today.
Das ist mein Unterrichtsplan, erklärt sie. Heute haben wir Geografie und schauen uns in einem Schulvideo Alaska und Arizona an.
In this video we are learning about the state of Alaska.
Tabias Tochter Eva Liza muss zunächst den Staat Alaska auf der Landkarte finden und mit Buntstiften ausmalen. Dabei soll sie lernen, wo in den USA dieser Staat liegt. Danach darf sie Länder-Memory spielen. Am Ende der Stunde geht es nach Arizona. Wieder lädt die Mutter die Lektion dafür via QR-Code herunter.
In this video we are learning about the state of Arizona. Arizona.
Am nächsten Tag wird Eva Liza abgefragt und muss sich an das Gelernte erinnern. So weit, so gut. Andere Mutter, anderes Kind.
It's okay, baby.
Bei Chloe aus Texas und ihrer Tochter Kathy Marie klappt der Unterricht in der Regel nicht. Die 6-Jährige behauptet, sie sei müde und die Mutter gibt nach. Das Kind hat nichts gelernt, außer wie es sich dem Unterricht der Mama entziehen kann. Dass der Ablauf des Homeschoolings in Texas von keiner Institution kontrolliert wird, hält die Harvard Law Professorin Elizabeth Bartholet für ein ungelöstes Problem. Sie kämpft seit Jahren für mehr staatliche Regulierung.
Parents should be free to expose kids to their own values.
Natürlich müssen Eltern bestimmen können, wie ihre Kinder unterrichtet werden. Aber das Homeschooling-System in den USA macht es den Eltern zu leicht. Einige nehmen ihre Kinder komplett von der Schule, sobald es dort Sexualunterricht gibt. Es gibt Eltern, die gehören zum rechten konservativen Flügel. Sie haben radikale Ideen und erziehen ihre Kinder entsprechend. In den USA können die Eltern ihre Kinder erziehen, wie sie wollen, auch wenn es nichts mit Demokratie Werten zu tun hat.
In den 50 Bundesstaaten ist Homeschooling jeweils etwas anders geregelt. Im Bundesstaat New York gibt es zum Beispiel sehr strikte und weitreichende Kontrollen. Eltern müssen ihre Lehrpläne und in der Regel einen eigenen Highschool-Abschluss nachweisen. Kinder werden spätestens alle 2 Jahre einem Test unterzogen. Anders in konservativen Staaten wie zum Beispiel Texas, Alaska oder Idaho. Hier ist Homeschooling nicht reguliert. Die Homeschooling-Lobby sei dort ähnlich organisiert wie die Waffenlobby, sagt Elizabeth Bartholet.
Es gibt gerade unter den religiösen Gemeinschaften viele, die die Eltern pushen und regelrecht bedrängen, ihre Kinder selbst zu unterrichten, damit die Kinder in der religiösen Wertegemeinschaft der Homeschooling-Lobbyisten aufwachsen.
Die meisten Homeschooling-Eltern laden ihre Lehrpläne aus dem Internet herunter. Die Lehrpläne sind auf hohem Niveau. Auch wenn die Eltern keine zweite Fremdsprache sprechen, lernen ihre Kinder sie doch übers Internet. wird. Werden sie später geprüft, sind die Ergebnisse erstaunlich gut. Beim Homeschooling muss man klar trennen zwischen Eltern, die keine religiösen Ambitionen haben, und Eltern, die ihre Kinder eng an ihrem Glauben orientiert unterrichten, zum Beispiel ohne Evolutionstheorie. Der Leiter des National Home Research Institute in Salem, Oregon, ist Dr. Brian Ray. Er ist vom Nutzen des Homeschoolings in den USA überzeugt.
Homeschooling that we see today is just a revitalization of a very old practice.
Homeschooling ist heutzutage in den USA so etwas wie zurück zu unseren Wurzeln. In den USA haben wir einige sehr bekannte Persönlichkeiten, die zu Hause unterrichtet wurden. Abraham Lincoln, George Washington oder Thomas Edison zum Beispiel. Heutzutage kennt jeder jemanden, der seine Kinder zu Hause unterrichtet. Ich forsche seit 30 Jahren im Homeschooling-Bereich und kann sagen, dass unsere wissenschaftlichen Studien unumstößlich beweisen, dass rund 70% der Homeschooled-Kinder einen besseren akademischen Abschluss machen als Kinder von öffentlichen Schulen.
Brian Ray bezieht sich auf Studien, die sowohl staatlich als auch privat erstellt werden. Alle kommen zum gleichen Ergebnis. Homeschooling-Kinder schneiden später am College tatsächlich zu rund 70% besser ab. In den USA ist die Zahl der Kinder, die zu Hause unterrichtet werden, in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen, auf fast 4%. Die Gründe dafür reichen von Angst vor Schulmassakern bis hin zu großen Entfernungen, die zwischen den Elternhäusern und den Schulen liegen. Doch in den letzten Jahren sind es auch immer häufiger religiöse Gründe, weshalb Eltern ihre Kinder nicht in staatliche Schulen gehen lassen, sagt Elizabeth Bartholet.
Es gibt zum Beispiel die rechte Gruppierung mit Namen Legal Defense Association, die mit fanatischen religiösen Ideen und aggressiver Werbung für das religiöse Homeschooling immer mehr Anhänger in den USA findet. Diese Organisation tritt für eine Ausweitung von Homeschooling ein und für ein Verbot von staatlichen Kontrollen.
Für Elizabeth Bartholet ist klar, dass es in Zukunft immer mehr amerikanische Kinder geben wird, die von religiösen Fanatikern jenseits aller wissenschaftlicher Erkenntnisse geschult werden.
In wenigen Wochen sollen die letzten deutschen Kernkraftwerke vom Netz gehen. Zurückbleiben insgesamt rund 30.000 Kubikmeter hochradioaktive Abfälle in 1.900 Behältern. Für die sichere Entsorgung dieser nuklearen Hinterlassenschaft braucht es Fachpersonal. Die Technische Universität Berlin, der TÜV Nord und das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, kurz BASE genannt, haben nun erstmals einen gemeinsamen Hochschulkurs angeboten mit dem Ziel, den wissenschaftlichen Nachwuchs für das Umweltprojekt zu begeistern. Unser Reporter Alexander Budde war für uns dabei.
Wenn ein Gestein leicht löslich ist im Wasser, dann ist es nicht mehr da nach einer Zeit und das ist schlecht für ein Endlager. Ja? Dann ist die geologische Barriere weg. Das ist der große Nachteil.
An diesem Morgen lauschen die Studierenden der Präsentation des Geologen Thomas Neumann. Im Seminarraum der TU Berlin sitzen sie dicht gedrängt. 42 angehende Physikerinnen und Maschinenbauer, Bauingenieure und Soziologinnen, Forschende aus der Regionalplanung, Geotechnologie und weiteren Disziplinen haben sich für den Kurs eingeschrieben.
Sehen Sie als Geologe vielleicht diesen ethischen Aspekt ein bisschen lockerer, weil Sie sagen einfach, es gibt vielleicht in Europa betrachtet einfach bessere Standorte für ein Endlager als jetzt das deutsche Gestein, in Anführungsstrichen?
Eigentlich die Prämisse ist, dass man seinen eigenen Abfall auch selber entsorgt, so ein bisschen. Ja.
Vorträge, Workshops, Exkursionen sollen einen Überblick über das breite Feld der nuklearen Entsorgung geben. In den beiden Kurswochen geht es um den Rückbau der Kernkraftwerke, Grundlagen des Strahlenschutzes und Konzepte für Zwischenlager. Spezialistinnen und Praktiker erzählen hier, wie sie Simulationen zur Langzeitsicherheit eines Endlagers bei zukünftigen Eiszeiten entwickeln. Pauline Morave taucht in der Kaffeepause aus ihren Gedanken auf. Die 20-Jährige studiert nachhaltiges Management im dritten Bachelorsemester. Ihr gefällt,
dass man davon ausgeht, dass niemand etwas weiß und man quasi einmal von null startet und dann eben darauf aufbaut und eben gewisse Lücken auch vom Allgemeinwissen so ein bisschen stopfen kann.
Der Atomausstieg ist erst dann vollbracht, wenn die deutsche Politik Wege und Orte findet, um die radioaktiven Abfälle für alle Zeiten sicher zu verwahren, gibt Morave zu bedenken.
Ich persönlich kenne viele, die sich sehr engagiert und mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Aber man kann ja nicht sagen, dass man dann eben andere Punkte, wie zum Beispiel eben die Endlagerung, dann quasi hinten runterfallen lässt. Also ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass jetzt vor allem auch Menschen am Werk sind, die Entscheidungen treffen und das eben nicht weiter vor sich herschieben. Und eben auf der anderen Seite auch die Leute, die halt einfach das Fachwissen besitzen, auch sehr bedeutende Einschätzungen zu treffen.
Das Bundesamt, das die Endlagersuche und die nukleare Entsorgung in Deutschland überwacht, beaufsichtigt und die Öffentlichkeit beteiligt, ist das BASE. BASE-Forschungsleiter Jochen Alswede ist beim Kurs dabei.
Da wir den Stand von Wissenschaft und Technik ganz nah an unsere Arbeit heranholen müssen, haben wir eine Forschungsabteilung gegründet, die in allen Aufgabengebieten des BASE, also von geologischen Fragestellungen bis hin zu sozialwissenschaftlichen und partizipationswissenschaftlichen Fragestellungen, Forschung betreibt und Forschung beauftragt und Forschung fördert.
Tausende Fachkräfte sind jetzt schon direkt oder indirekt am Umweltprojekt beteiligt. Im Bundesamt, beim TÜV Nord, an Universitäten wie der TU Berlin, aber natürlich auch bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung und weiteren Unternehmen, die mit dem operativen Part betraut sind. Gefragt sind Studierende, die Lust und Interesse mitbringen, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen, sagt Alswede.
Wenn man zum Beispiel als Naturwissenschaftler oder Ingenieurswissenschaftler in dem ganzen Prozess arbeiten möchte, dann muss man sich im Klaren sein, dass man hier an einer großen gesellschaftlichen Fragestellung mitwirkt, aber auch ein Interesse daran haben, die eigenen Erkenntnisse zu vermitteln und in den Diskurs mit der Öffentlichkeit zu gehen.
Johann Köppel leitet an der TU Berlin ein Fachgebiet, in dem Umweltverträglichkeitsprüfung im Vordergrund steht.
Die Initiative kam vom BASE und vom TÜV. Aber uns ist es wichtig zu sagen, wir sind hier nicht die verlängerte Werkbank eines Amtes.
Der Co-Organisator diskutiert sofort los.
Da ist nichts fix, alles ist im Fluss und das wollen wir hier im Kurs auch spiegeln, in solchen Prozessen viele Dinge sich selber zu erschließen, aber dann eben auch viele Fragen stellen zu können. Das passt schon zusammen.
Und das war's von Campus und Karriere mit Regina Brinkmann am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Radionachmittag.